Herzlich willkommen zu unserem Posaune-Podcast von jedem Wort leben. Herbert W. Armstrong führte 1952 einige von seinem Bruder Dwight komponierte Hymnen in der Kirche Gottes ein. Im Laufe der nächsten 20 Jahre wurden weitere biblische Hymnen komponiert und hinzugefügt, hauptsächlich aus den Psalmen bis 1974, als die Form erreichte, die heute in der Kirche Gottes bekannt ist. Es gibt kein anderes Gesangbuch wie das biblische Gesangbuch, wie unser Gesangbuch Psalmen und Gesänge. Andere Gesangbücher haben Texte mit poetischen Floskeln oder Lügen oder Loblieder auf die Gemeinde und nicht auf Gott oder Lieder über den Namen oder die Person Christi, während seine Botschaft ignoriert wird. Aber Gottes Gesangbuch ist auf den Psalmen der Bibel aufgebaut. Die Psalmen sind Lieder. Sie wurden von Gott inspiriert und er will, dass sie gesungen werden. Er möchte, dass wir ihn loben und diese schönen Lieder singen. Der Bruder von Herrn Armstrong hatte ein besonderes Talent. Er konnte 35 Jahre lang an der Komposition dieses großen Gesangbuches arbeiten. Herr Armstrong sagte, wenn er herumreiste, war es wunderbar, die Menschen in den Gemeinden auf der ganzen Welt diese Hymnen singen zu hören. Es war wunderschöne Musik, die von Gott selbst inspiriert war. Wie außerordentlich. Nun, in dem heutigen Programm möchte ich mich auf eine dieser Hymnen konzentrieren. Sie ist auf Seite 103 dieses Bibelgesangbuchs Psalmen und Gesänge zu finden. Der Titel dieses Lieds ist An den Wassern von Babylon. Und die Informationen hier in diesem Podcast heute sind von einem Artikel von Herrn Gerald Flury genommen mit dem Titel Das biblische Gesangbuch in der Prophezeiung. Dieses Lied basiert auf den Psalm 137. Und dort steht in Vers 1, An den Wassern zu Babel saßen wir und weinten, wenn wir an Zion gedachten. Und wer spricht hier? Wer sind diese Menschen in Babel oder Babylon, die sich an Zion erinnern? Das sind die Laodizeer, Gottes lauwarme Heilige, die sich in der großen Trübsal befinden. Sie sind in der Gefangenschaft in Babylon und erinnern sich an das gerechte Zion. Das ist ein Symbol der Kirche Gottes. Sie erinnern sich an das Werk von Herrn Armstrong und wie Gott diesen Mann benutzt hat. Sie erinnern sich sogar an das Werk, das sein Bruder geleistet hat, um ein wunderbares Gesangbuch zusammenzustellen. Diese Heiligen erinnern sich an das Zion von Gottes Endzeit Elia. Und sie weinen. Das sind die reuigen Laodizeer. Sie weinen wegen ihrer Rebellion gegen Gott. Sie wollen sich ändern. Und hier beginnen sie ihre Haltung auf erstaunliche Weise zu ändern. David schrieb den größten Teil des Buches des Psalmen. Er war ein Prophet. Und das bedeutet, dass dies Prophezeiungen sind. Und das können Sie in Apostelgeschichte 2, den Versen 29 bis 31 nachlesen. Einige dieser Psalmen wurden von Jeremia und Mose geschrieben, die ebenfalls Propheten waren. Die Psalmen sind voll von Prophezeiungen. Esra hat diesen Psalm möglicherweise geschrieben, nachdem die ursprüngliche babylonische Gefangenschaft der Juden beendet war. Aber dieser Psalm enthält eine prophetische Dualität. Dieser Psalm ist auf eine so spezifische Weise prophetisch, dass es erstaunlich ist. In Vers 8 lesen wir, und ich lese Ihnen das von der Schlachter 2000 Übersetzung, dort steht, Tochter Babel, du sollst verwüstet werden. Wer ist die Tochter Babel oder Babylons? Die Kommentare denken nur an das alte Babel und ziehen ein zukünftiges Babylon nicht einmal in Betracht. Sie haben also nur wenig von diesem Psalm, aus dem sie nach Gottes Willen eine Menge lernen sollten. Es geht um ein endzeitliches Babylon, das durch die Wiederkunft Jesu Christi zerstört werden wird. Für alle Zeit. Und das ist eine großartige Nachricht. Dieser Vers datiert diesen Psalm. Er ist speziell für unsere Zeit gedacht, kurz vor der Wiederkunft Christi. Es ist eine wunderbare Vision, in der Gott die letzte Auferstehung des Heiligen Römischen Reiches und die großen kommunistischen Horden vernichtet. und er wird der Erde Frieden bringen. Das ist es, worum es in diesem Psalm geht. Nun, was machen diese Laodizäer in der Gefangenschaft? Sie beschließen schließlich, Gottes Botschaft zu verkünden. Und was für eine Botschaft es ist. In Vers 2 heißt es, unsere Hafen hängten wie an die Weiden im Lande. Offenbar sind diese Hafen nicht mehr nützlich. Vers 3, denn dort hießen uns singen, die uns gefangen hielten, und in unserem Heulen fröhlich sein. Singet uns ein Lied von Sion. Die Peiniger fordern die Gefangenen auf, fröhlich zu sein, indem sie sagen, singt uns ein Lied von Sion. Die Worte Lied und Lieder stammen von demselben hebräischen Wort. Aber das zweite ist in der Mehrzahl. Wörtlich heißt es, von den Liedern Sions. Das ist eine prophetische Anspielung auf unser biblisches Gesangbuch. Es geht um das Gesangbuch, aus dem wir in jedem Gottesdienst in der Kirche Gottes singen. In der hebräisch-griechischen Schlüsselstudienbibel heißt es, dass es sich um das Hohe Lied Salomos handelt, sein Meisterwerk. Das Buch spricht davor, dass es das Lied der Lieder ist, das größte unter den Liedern. In diesem Fall aber wollen die Entführer, dass die Gefangenen das schönste Lied in diesem Gesangbuch singen. Und die Laodizäer singen das perfekte Lied für sie, ein Lied, das an sie gerichtet war. Wie könnte diese ausgezeichnete Psalm lauten? Im Text von An den Wassern von Babel heißt es, unsere Zwingherren forderten, singt ein Lied von Jerusalem oder Sion. Diese Hymne handelt von genau dem Tag, der in Psalm 137 prophezeit wird. Stellen Sie sich vor, welche Wirkung es hätte, wenn diese Gefangenen anfangen würden, aus dem Gesangbuch Seite 103 zu singen. Und ich glaube, das ist genau das, was sie singen werden. Das ist sicherlich angedeutet. Nichts würde das Volk des Heiligen Römischen Reiches so sehr beeindrucken. Die Gefangenen wollen ein Lied von Sion und sie erfahren, was an diesem Tag geschieht. Nun, die weltweite Kirche Gottes hat uns 6 Jahre lang vor Gericht bekämpft, um zu verhindern, dass wir irgendetwas bekommen, das die Wahrheit aus der Ära von Herbert W. Armstrong enthält. Doch plötzlich, am 28. Juni 2006, gaben sie das Gesangbuch für die Öffentlichkeit frei, sodass jeder, der wollte, es haben konnte. Und warum? Das war das Gegenteil von dem, was sie mit allen ihren anderen Materialien gemacht hatten. Und Herr Fluri schreibt in dem Artikel, dass er glaubt, dass Gott sie aufgrund dieser Prophezeiung in Psalm 137 dazu gezwungen hat, das zu tun. Nun, wir müssen den Wert dieses wunderbaren Gesangbuchs erkennen. Es enthält so viel Wahrheit von Gott und wir haben die Möglichkeit, sie Gott vorzusingen. In seiner Autobiografie sagte Herr Armstrong, dass sein Bruder Dwight Armstrong einer von etwa 100 Menschen war, die Ende 1930 an seiner ersten Evangelisationskampagne in Harrisburg, Oregon teilnahmen. Der jüngere Armstrong war einer von 4 Menschen, die sich bei diesem Treffen taufen ließen, die ersten 4 Taufen, die Herr Armstrong durchführte. Nun, bevor wir weitermachen und mehr in die Geschichte von Dwight Armstrong gehen, möchte ich Sie kurz auf unsere Broschüren und Bücher aufmerksam machen. Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass dieses Gesangbuch, die Psalmen und Gesänge, jetzt vollständig übersetzt wurde und zur Musik angepasst wurde, professionell. Das ganze Gesangbuch, das ist jetzt verfügbar und Sie können es auf unserer Webseite dieposaune.de kostenlos herunterladen. Das ist dieposaune.de und das Buch heißt die Psalmen und Gesänge. Es ist jetzt online verfügbar. Auch möchte ich Sie aufmerksam machen auf die Autobiografie von Herbert W. Armstrong. Diese wurde jetzt vollständig übersetzt und ist in den nächsten Tagen auf der Webseite erhältlich und Sie können Ihr gedrucktes Exemplar beantragen, kostenlos, ohne Versandkosten natürlich. Das können Sie tun auf unserer Webseite dieposaune.de oder indem Sie uns eine E-Mail schicken an info@dieposaune.de. Also schauen Sie auf der Webseite nach, in den nächsten paar Tagen wird die Autobiografie für Sie verfügbar sein. Nun weiter. Fred Armstrong war ein Geiger, ein Pianist und ein Komponist. Und Herr Armstrong schrieb: Als wir 1947 nach Pasadena zogen, um das Ambassador College zu gründen, bat ich meinen Bruder, sich ganztägig der Vertonung von Psalmen und oder anderen heiligen Schriften in vierstimmiger Harmonie im Stil der Hymnen zu widmen. Er hatte die letzten 35 Jahre seines Lebens damit verbracht, die Musik dieser Hymnen für uns zu komponieren. Und wir haben dieses erstaunliche Geschenk Gottes. Und wir haben unseren Künstler Gary Dawning beauftragt, ein Porträt von Dwight Armstrong zu malen. Und das ist, was Herr Flury sagt darüber, ein Bild von ihm aus dem Jahr 1965. Und am 33. Jahrestag seines Todes haben wir dieses Porträt in der Lobby des Dwight Armstrong Performing Arts Conservatory auf unserem Campus in Amerika, in Edmond, Oklahoma, aufgestellt, um diesen Mann zu ehren. Nun, als wir erfuhren, dass die WKG das Gesangbuch für die Öffentlichkeit freigegeben hat, waren wir begeistert. Ich glaube nicht, dass irgendjemand sonst es wirklich haben wollte, aber wir wollten es. Das war ein wunderbares Geschenk an die PKG, an die Philadelphia Kirche Gottes. Diese Lieder wurden durch Gottes Endzeit Elia und seinen Bruder geschaffen. Sie wurden von Gott inspiriert. Dies sind Gottes Lieder, Gottes Hymnen. Sie werden sie nirgendwo anders finden. Und wie schön sie sind. Nun, warum hat die WKG, die weltweite Kirche Gottes, dieses Gesangbuch veröffentlicht? Nun, wenn Sie sich unseren Kampf um das Urheberrecht ansehen, hat das Gericht Ihnen technisch gesehen den Sieg zugesprochen. Aber dann haben Sie sich umgedreht und uns alle diese Bücher und Broschüren verkauft. Gott sagte, er würde sie uns geben, weil sie uns gehören. Nun, das Gesangbuch gehört auch uns. Im Jahr 2008 haben wir unsere Version veröffentlicht und soweit ich weiß, das ist die englische Version und wir haben natürlich die deutsche Version jetzt veröffentlicht. Es gibt die Version in Spanisch und Französisch auch. Und soweit ich weiß, gibt es nur eine Kirche, die diese Lieder verwendet und wirklich an sie glaubt. Das ist Herr Flury, der das schreibt. Wir sind sicherlich die Einzige, die weiß, dass vieles davon eine Prophezeiung Gottes ist. Ich denke, wir müssen das besser verstehen. Also die Lieder, die in dem Gesangbuch aufgelistet sind, sind Prophezeiungen für uns heute. Und glauben Sie, dass die Laodicea vielleicht sogar unser Gesangbuch benutzen werden, um den Gefangenen des Heiligen Römischen Reiches ein Lied zu singen? Und ich bin mir sicher, Sie werden Gesangbücher haben, aus denen Sie singen können. Irgendwie wird Gott sie Ihnen zur Verfügung stellen. Das ist Herr Flury, der das weiterschreibt. Ich denke, dass die von der PKK gedruckte und online gestellten Gesangbücher genau die Bücher sein könnten, die sie verwenden werden. Und was für eine kraftvolle Botschaft sie vermitteln. Das Gesangbuch enthält eine großartige Prophezeiung über dieses Ereignis, das sehr bald eintreten wird. Und dann lassen Sie uns Vers 4 lesen von Psalm 137. Wie könnten wir des Herrn Lied singen in fremden Lande? Diese Laodicea befinden sich nicht in Amerika, Kanada, Großbritannien, Australien, Neuseeland oder irgendeinem anderen israelitischen Land. Nein, sie befinden sich an den Strömen von Babel, an den Wassern von Babel. Und der internationale kritische Kommentar glaubt, dass der hebräische Originaltext andeutet, dass dies der Ort ist, an dem die Kanäle die Flüsse Tigris und Euphrat vereinen, um das Land zu befruchten. Sie singen in Babel, in der Gegend des Iraks, in dem Land, das das Heilige Römische Reich erobert hat. Gott lässt uns wissen, dass er den Laodiceern hilft, zu bereuen. Sie singen dieses kraftvolle Lied an den Wassern von Babel, indem sie alles beschreiben, was ihnen an diesem Tag widerfährt. Und dies ist wirklich ein wunderschönes Lied. Aber was für eine dynamisch korrigierende Botschaft für das Heilige Römische Reich. Was für eine Wirkung muss das auf diejenigen haben, die verlangen, dass sie es singen und dass sie Freude zeigen. Diese Menschen sind nicht fröhlich, sie weinen. Und ihre Tyrannen quälen sie, indem sie sagen, singt eines eurer Lieder und bringt etwas Freude in euer Leben. Aber Gott nutzt diese Gelegenheit, um das Leben dieser lauwarmen Heiligen vor ihren Augen umzukehren. Und dann schauen wir uns die Verse 5 und 6 an. Vergesse ich dein, Jerusalem, so werde meine Rechte vergessen. Meine Zunge soll an meinem Gaumen kleben, wenn ich deiner nicht gedenke, wenn ich nicht lasse Jerusalem meine höchste Freude sein. Gott sagt, dass wir Jerusalem über unsere Hauptfreude stellen sollen. Machen Sie das persönlich. In geistlicher Hinsicht sollte jeder von uns Jerusalem über seine größte Freude stellen. Alles, was in dieser Welt geschieht, ist zweitrangig gegenüber dieser Vision von Jerusalem und dem, was in dieser Stadt geschehen wird. Und der Psalmist sagt dann, wenn ich diese Perspektive verliere, kannst du Teile meines Körpers lähmen. Und das klingt sehr wie David. Nun, wir wissen, dass Gott Jerusalem erwählt hat. Das können Sie von Schriftstellen wie 1. Könige Kapitel 11, Vers 13 und 2. Chronik Kapitel 6, Vers 6 und 12, Vers 13 sowie Sacharja 3, Vers 2 nachlesen. Nun, an diesem Punkt der Prophezeiung wird Jerusalem jedoch bereits erobert worden sein. Doch selbst unter diesen schrecklichen Bedingungen singen diese reumütigen Laodizäer und geben ihren Gefangenen eine sehr eindringliche Botschaft. Sie sagen ihnen, es gibt einen neuen Thron Davids und er ist ganz in der Nähe, an einem sicheren Ort für Gottes Volk, das ihr vernichten wolltet und nicht konntet. Ihre Armee wurde bei dem Versuch, sie zu vernichten, verschlungen. Sie haben den Thron, auf dem Jesus Christus bald sitzen wird. Er wird seine Macht nutzen, um alles in dieser Welt umzukehren und sie mit Freude und Glück zu erfüllen. Genau wie es in diesen Psalmen steht. Was für eine wunderbare Veränderung für die Laodizäer. Aber denken Sie nur einen Katzensprung von ihnen entfernt befindet sich Davids Thron. Und wir haben ihn schon jetzt. Was für eine herrliche Ehre, die Gott uns gegeben hat. Wir brauchen den Geist Davids, den Sie in diesem Psalm sehen. Wenn Sie ein Mann nach Gottes eigenem Herzen sein wollen, ist das Studium dieser Psalmen ein wichtiger Weg dorthin. Sie fangen den Geist, die Inbrunst und die Begeisterung ein, die David für Gott und seine Taten hatte. Und das ist etwas, das wir alle brauchen. Und dann Vers 7. Herr, vergiss den Söhnen Edom nicht den Tag Jerusalems. Da sie sagten, reißt nieder bis auf den Grund. Wir sind die Kinder Edoms. Es gibt hier eine Dualität und es gibt ein physisches Verständnis davon, über das wir bereits geschrieben haben. Aber das Hauptaugenmerk liegt auf dem Geistigen, auf dem Geistlichen. Das sind die edomitischen Laodizäer, die 50% des Volkes Gottes, die ihre Erlösung verlieren. Es scheint, dass einige von ihnen auch dort sind und dieses Lied der Warnung hören. Diese Menschen verkauften ihr Erstgeburtsrecht für eine Schüssel Suppe, wie sie es in 1. Mose 25, Vers 29 bis 34 und Malachi 1, Vers 2 bis 3 sehen können. Gott sagt, ich habe Jakob geliebt, Esau aber habe ich gehasst und seine Berge und sein Erbe verwüstet. Warum sollte Gott das den Edomitern antun und nicht den Jakobitern? Nun, die jakobitischen Laodizäer bereuen, während die anderen 50% sich weigern. Der Satan hat sie verschlungen, sie haben sich gewaltsam gegen Gott gewandt und tun alles, was sie können, um sein Werk und sein Volk zu zerstören. In Malachi 1, Vers 4 heißt, dass Gott für immer über sie entrüstet sein wird. Sie werden auf ewig vernichtet werden. Und das zeigt, wie gefährlich dieses Wissen ist. Wie gefährlich dieses Wissen ist, das Gott uns gegeben hat. Und dann Vers 8, Tochter Babel, du Verwüsterin, oder in der Schlachter sagt es, du sollst verwüstet werden. Wohl dem, der dir vergilt, was du uns angetan hast. Diese reuigen Heiligen singen für das Heilige Römische Reich und sangen, dass Gott es vernichten wird. Im Hebräischen heißt es, ihr seid vernichtet. Es ist eine beschlossene Sache, weil es von Gott prophezeit wurde. Nun, wie erstaunlich, dass Gott auf diese Weise mit den Laodizäern zusammenarbeiten kann und sie dazu bringt, dem Volk des Heiligen Römischen Reiches und seinen Kohorten eine brennende Botschaft der Prophezeiung zu überbringen. Sie singen der Tochter Babel, versteht das, eine große Schar von Herren kommt aus dem Osten und sie werden euch so dienen, wie ihr uns gedient habt, mit all der Gewalt und dem Hass, den ihr ausgeübt habt. Wegen des Übels, das die Macht des Tieres dem Volk Gottes zufügen wird, wird es auf diese Weise vernichtet werden. Die Laodicea zeigen, dass man sie genau so unbarmherzig behandeln wird, wie sie Israel behandelt haben. Und dann Vers 9 zum Schluss: Wohl dem, der deine jungen Kinder nimmt und sie am Felsen zerschmettert. Sie möchten die Kleinen Israels, die Kinder Israels nehmen und ihre Köpfe gegen die Steine schlagen. Und das ist genau das, was ihre Feinde mit ihnen tun werden. Die Peiniger und Zuschauer sagen: Hey, keine Zahlen mehr. Das bin ich mir sicher, dass sie das tun werden danach. Kein Singen mehr. Aber sie hören an diesem Tag eine starke Botschaft. Und ich denke, sie stammt direkt aus dem Gesangbuch, das Gott uns gegeben hat. Das ist, was Herr Flori sagt. Dem Bibelgesangbuch. Psalm 137 ist ein herausragendes, hervorragendes Lied. Was für eine kraftvolle Botschaft es hat. Nun, nach dem Angriff der Kommunisten und ihrem Kampf mit dem Heiligen Römischen Reich wird Jesus Christus zurückkehren. Er wird beide zerschlagen und seine Herrschaft auf Davids neuem Thron in Jerusalem errichten. Und dann beginnt das Millennium, die wunderbare Welt von morgen. Und das ist schon fast da. Also singen Sie für Gott. Und denken Sie über diese Psalmen nach. Wir brauchen den Geist von David, einem Mann nach Gottes eigenem Herzen. Wenn wir uns diese wunderbaren Lieder wirklich ansehen, diese Hymnen, können wir das biblische Gesangbuch schätzen lernen. Lieder, die Gott selbst inspiriert hat. Und der Flori schrieb weiter in diesem Artikel. Er sagte: Ich erinnere mich, dass es in der weltweiten Kirche Gottes eine Frau eines Predigers gab, die eine hervorragende Sängerin war. Sie sagte, dass sie nie wirklich einen Durchbruch mit ihrem Talent hatte, bis sie beschloss, für Gott zu singen und Gott zu loben. Sie sang zu Gott und für Gott. Und das war ein wirklicher Durchbruch in ihrem Talent. Nun, mit dem biblischen Gesangbuch können wir die ganze Zeit für Gott singen. Singen Sie für Gott. Wir können Gott loben und ihm danken, wie David es in diesen Psalmen tat. Diese Lieder sind hervorragend. Wir müssen sie gründlich lernen, an ihnen festhalten und sie immer wieder singen. Und wir werden uns in die wunderbare Welt von morgen singen, in das Reich Gottes selbst. Und das bringt uns zum Ende dieses Programms. Und ich möchte Sie noch einmal darauf aufmerksam machen, dass wir jetzt alle Bücher und Broschüren, die wir im Gerichtsprozess gewonnen haben, all die grundlegenden Werke von Herrn Armstrong, inklusive des Gesangbuchs, der Autobiografie, alle Bücher und Broschüren wie Geheimnis der Zeitalter, die USA und Großbritannien der Prophezeiung, all diese Broschüren sind jetzt auf unserer Webseite vollständig und komplett zur Verfügung, genauso wie der Bibelfernlehrgang, Bücher wie die fehlende Dimension im Sexualwissen und alle anderen wichtigen Werke von Herrn Armstrong. Wir haben seit mehreren Jahren daran gearbeitet, diese Werke wieder herzustellen und zu übersetzen. Und Sie können sie jetzt alle kostenlos auf unserer Webseite beantragen, ohne Versandkosten. Sie brauchen nur uns Ihre Adresse zu geben und wir schicken Ihnen die Literatur kostenlos zu. Und wenn Sie das machen möchten, können Sie zu unserer Webseite gehen, dieposaune.de, oder Sie können uns einfach eine E-Mail schicken an info@dieposaune.de, oder wenn Sie bevorzugen, rufen Sie uns einfach an hier im Büro unter der Telefonnummer, die Sie auf der Webseite unter Kontakt unten auf der Bodenleiste finden können. Es ist eine europäische Telefonnummer, die wir für Sie eingerichtet haben, um die Kosten so günstig wie möglich zu halten. Und das können Sie jederzeit tun. Wir sind immer für Sie verfügbar. Und wir würden uns sicherlich freuen, von Ihnen zu hören. Also, lassen Sie es wieder bis zum nächsten Mal all danach streben, vollkommener von jedem Wort Gottes zu leben.